Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und heute, wie der Titel schon verrät, haben wir einen prominenten Gast zu uns und wollen mal über den aktuellen Hohenflug der Melsunger sprechen, denn wir haben schon gesagt, viele Jahre wurde geredet, das Team ist auf jeden Fall bereit, in diesem Jahr sind sie es. Und dafür haben wir uns heute Julius Kühn eingeladen. Hallo Julius.
Schönen guten Tag zusammen.
Erstmal Julius vorweg, wir reden jetzt nach der ersten Niederlage der Saison. Die Anfrage für uns kam vorher, ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Omen für euch.
Ja, schlechtes Timing, aber was soll's. Da müssen wir halt so hinnehmen, ne?
Ja, genau. Wir wollen mit dir auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen, wollen aber erstmal so eine kleine Schnellraterunde machen. Ja oder nein? Also ja oder im Endeffekt. Also zwei Antwortmöglichkeiten und du musst antworten, ja, was du denn eher bist. Fangen wir mal an. Morgen Müffel oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher. Mittlerweile.
Bier oder
Apfel? Ich Kinder
habe, ja. Ach, ja, gut, klar. Okay, der Kinder ist natürlich klar. Ja. Bier oder Apfelwein?
Bier.
Ruhrgebiet oder Meer?
Meer.
Mantaplatte oder Handkäse mit Musik?
Mantaplatte.
Und Sprungwurf oder Hüftwurf?
Ja, Sprungwurf. Ich glaube, ich habe meine ganze Karriere erst einen Hüftwurf gemacht. Von daher kommt das nicht in Frage bei mir.
Ja, gibt ja einige Rückraumspieler, die da gerne lieber den Hüftwurf nehmen. Aber das stimmt natürlich. Bei der Größe ist auch ein bisschen schwierig, der Hüftwurf. Das ist da, glaube ich, dann eher Oberkörper.
Definitiv. Also im Training, glaube ich, da habe ich schon das eine oder andere Mal einen fantastischen Hüftwurf rausgezaubert. Aber das traue ich mir im Spiel nicht zu. Ich glaube, das wird dann eher peinlich werden, als dass das dann irgendwo ein Highlight wird.
Ja, wahrscheinlich. Lass uns mal ein bisschen, bevor wir zur Melsung kommen, auch mit dir als Person beschäftigen. Ich meine, du hast ja relativ früh schon mit Handball angefangen und das in einer fußballverrückten Region. In Ruhrgebiet, wenn ich drüber nachdenke, denke ich sofort an Fußball und nicht automatisch an Handball. Wie kam es denn, dass du da gesagt hast, okay, hey, ich spiele lieber Handball und nicht Fußball?
Ist tatsächlich richtig. Ist eine, ja, sehr fußballbeheimatete Region und es ist halt nun mal so, dass meine ganze Familie durchweg Handball spielt. Also das sind alles Handballer, deswegen hat sich diese Frage bei mir eigentlich nicht gestellt, was ich eben mache. Mein ganzer Freundeskreis war aus dem Handball. Ich habe damals aber tatsächlich parallel zum Handball auch Fußball gespielt, wie es fast jeder wahrscheinlich dann gemacht hat. Der einzige Fußballer bei uns war dann doch mein Vater, der das ein bisschen mehr supportet hat. Alle anderen hatten dann keinen Bock da irgendwo, während es draußen ja eben geregnet hat, mit auf dem Platz zu stehen. Und deswegen kam es dann doch eher zum Handball. Wobei ich sagen muss, im Fußball bin ich auch talentiert gewesen. Also es hätte mal eigentlich in der Jugend Richtung MSV Duisburg gehen sollen bei mir.
Oh, interessant. Also bist du dann wahrscheinlich, wenn dann im Training Fußball gekickt wird, dann einer der Besseren wahrscheinlich?
Nee, das nicht, weil es damals tatsächlich auf der Position des Torhüters war.
Ach so.
Und dafür muss man jetzt, ja gut, natürlich heutzutage mittlerweile schon, aber jetzt nicht unbedingt so begabt am Ball sein.
Ne? Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Wenn du dann Handball gespielt hast, war dann auch schon immer klar, okay, ich spiele Rückraum oder hast du auch andere Positionen ausprobiert? Warst du auch im Tor, Kreisläufer, was waren so die Positionen?
Nee, das glaube ich ganz einfach. Das ist schon immer meine Position gewesen, gerade auf halb links, weil früher war es halt nur mal so, ich bin früher auch immer schon mit einer der Größen daneben gewesen und wenn es dann nicht der Kreis war, wo man hingestellt worden ist, war es dann eigentlich der Rückraum und gerade in den Jugendbereichen hat man ja dann doch einen erheblichen Vorteil mit der Größe.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Größe, da ist relativ schnell klar, okay, du gehst in den Rückraum und dann kriegst du die Bälle und haust die schön am besten ins Tor rein. Gibt es da Trainer, die dich besonders geprägt haben in deiner handballerischen Ausbildung, wo du sagst, okay, hey, der hat mir echt nochmal so einen Schub gegeben, wo ich sagen kann, das war auch schon entscheidend, damit ich dann auch Profi am Ende werde?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, also zu meiner Zeit war es damals Benjamin Daser, das war mein Jugendtrainer bei der damals noch HSG Düsseldorf und der hat mir viel von diesen Basics eben beigebracht und haben da auch etwas anderes Handballtraining mal gemacht, haben viel mit Tennisbällen und sowas trainiert und kannte ich vorher nie. Und klar, ich sag mal so, in der Zeit von C bis A-Jugend ist ja auch das wichtigste Alter, sag ich mal, wo man am meisten dazulernen kann. Jetzt ist es dann doch meist immer schwierig, wenn man dann sozusagen der in Anführungsstrichen fertige Spieler ist, noch großartig immer neue Dinge dazu zu lernen. Man hat dann eben sein Spielstil und versucht den noch zu stärken.
Ja, definitiv. Also da wird man schon noch eher in der Jugend auf jeden Fall geschliffen. Jetzt ist schon so, du bist seit 2017 bei der MT Melsung mit dabei, nachdem du auch vorher schon noch in Essen gespielt hast, in Gummersbach gespielt hast. Fühlst du dich mittlerweile schon sehr heimisch auch in der Region, auch wenn es jetzt nicht so weit ist, in Anführungsstrichen Richtung Ruhrgebiet?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man ganz klar sagen. Wenn man halt 6 Jahre an einem ein und denselben Standort eben ist, dann lebt man sich da eben auch sehr, sehr gut ein, lernt sehr viele Leute auch abseits vom Handball kennen. Und ist, glaube ich, dann ganz klar, dass man sich hier heimisch fühlt. Aber ich bin trotzdem auch sehr gerne immer wieder in der Heimat oder auch in der Heimat meiner Frau. Sie kommt aus Hamburg. Da pendeln wir immer und deswegen liegt das mit Kassel bzw. Melsung eigentlich relativ gelegen zwischen diesen beiden Orten. Und die Familienangehörigen kommen aber auch ganz gerne mal hier vorbei.
Ja, ich meine, Autobahnanbindung ist ja relativ gut da, dass die 7, die hochfährt, oder die 44 rüber Richtung Ruhrgebiet. Also von da ist es ja verkehrstechnisch da wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt auch gucken auf die MT Melsung, ihr habt schon ein bisschen angeteasert, ihr seid in diesem Jahr ja so stark, wie wir seit Jahren euch eigentlich reden. Was ist denn für dich so der ausschlaggebende Grund, dass es in diesem Jahr jetzt so endlich Klick gemacht hat? Weil ich meine, du bist, ich glaube, am längsten noch mit dem Team mit dabei, einer, der noch der ja wirklich lange mit dabei gewesen ist, auch diese schwierigen Phasen mitgemacht hat. Was ist so anders jetzt im Vergleich zu den anderen Jahren?
Ja, was ist so viel anders? Ist eine gute Frage. Eigentlich könnte ich jetzt auch sagen, boah, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber ich glaube, so ein paar Sachen könnte man jetzt schon mit da reinbringen. Es ist so, ich glaube, wir haben natürlich mit den Neuzugängen diese Saison wieder eine erhebliche Qualität dazu gewonnen. Wobei man auch sagen muss, die letzten Jahre ist es auch immer wieder so gewesen, dass wenn wir neue Spieler bekommen haben, dann waren das jetzt auch nicht irgendwo irgendwelche No-Names, sage ich mal, sondern es war auch immer wieder Qualität, die wir bekommen haben. Deswegen sind wir natürlich auch immer so stark geredet worden, wie wir es dann am Ende aber doch nicht waren. Und jetzt ist es aber einfach so, dass wirklich so ein Rad ins andere greift. Es ist so, wir investieren sehr, sehr viel immer in die Spielvorbereitung. Also sind eigentlich mal relativ, oder was ist relativ, eigentlich mal sehr, sehr gut eingestellt auf den Gegner und wissen, was uns erwartet. Wobei man auch so ehrlich sein muss, ich glaube, der Saisonstart, der ist uns ein bisschen zugute gekommen, dass wir die ersten 3 Spiele eben zu Hause hatten, gegen Gegner, die du zu Hause schlagen musst, wenn du eben einen gewissen Anspruch hast. Und das haben wir gemacht und so wurde natürlich dann auch immer die Brust ein bisschen breiter. Und klar, dann mit diesem Erfolg da in Kiel ist man in diese Spirale reingekommen, die bei uns ja sonst meist eher immer negativ war. Die Saison ist zum Glück mal positiv.
Ja, das glaube ich. Das ist zumindest jetzt auch mal schön, dann ja mal mit so einem guten Gefühl einfach in die Saison einzustarten und nicht wieder dir anzuhören zu müssen, ja, Melsung, ihr seid wieder hochgelobt worden, aber es reicht halt wieder nicht mehr, mit den Großen mitzuhalten.
Ja, das ist richtig.
Ja, wenn wir aber auch, du hast ein bisschen auch was erwähnt gehabt, ich meine, auch die kleinen Gegner waren ja immer so ein bisschen, wo man dann auch gerade aus Melsung, was ich ein bisschen gestolpert ist, weil mit den Top-Teams haben wir immer mitgehalten, in den letzten Jahren ja auch wirklich große Teams auch teilweise geschlagen. Welche Rolle nimmt da auch euer Trainer ein? Ich meine, Roberto Garcia Bruno ist ja auch schon eine gewisse Zeit auch einfach mit dabei. Ist das jetzt noch mehr sein Kader, seine Handschrift, die ihr euch da, ja, die ihr sehen könnt, die ihr spielt einfach?
Ja, ganz klar. Ich glaube, wenn man gesehen hat, was ja bei uns insgesamt auch mittlerweile für einen Umbruch stattgefunden hat, sieht man natürlich, dass es auf jeden Fall alles auch so seine Züge annimmt. Und ja, kann das ja auch gar nicht abstreiten, dass mit dem, was er in der Vergangenheit da getan hat, auch eben Erfolg gehabt hat. Und deswegen versucht er natürlich da auch seinen Weg jetzt weiterzugehen. Und wie man jetzt gerade sieht, gerade in der Saison, ist es auch der richtige Weg. Und wie ich schon sagte, wir befinden uns einfach gerade wirklich einfach in so einem positiven Strudel halt, wenn wir jetzt einfach mal ja, das letzte Spiel beim BRC ausklammern.
Ja, wenn man das mal ausklammert, aber das zeigt ja auch, die Liga ist ja unfassbar spannend. Also ich meine, wir sehen es ja jede Woche, was da für Ergebnisse rumkommen. Ist Parondo dann wirklich so ein Taktikfuchs, würde man ihn so beschreiben, dass er wirklich sich so da wirklich reinfuchst, wie man die Gegner möglichst bespielen kann, wie man Lösungen finden kann und wie es auch so im menschlichen Umgang ist, der mehr so der strenge Typ, ein bisschen mehr so laissez-faire, kannst du vielleicht so ein bisschen so mal internas erzählen?
Ja, also Taktikfuchs definitiv. Für mich ist auch ein bisschen was Neues gewesen. Diese spanische Schule hatte ich vorher in meiner Karriere noch gar nicht. Ist auch sehr, sehr interessant, halt wie die den Handball spielen lassen. Da muss ich schon sagen, die ersten Einheiten, wo wir damals mit ihm zusammen trainiert haben, und der uns alles erklärt hat und wirklich bis ins letzte Detail erklärt hat, wodurch dann eben auch mal ganz gerne Trainingseinheiten über 2, 2,5 Stunden gegangen sind, was jetzt als Spieler natürlich nicht so cool war, aber man konnte eben sehr, sehr viel lernen, sehr viel aufnehmen. Und bei uns in Deutschland ist ja meist immer so gewesen, dass wenn man irgendwo trainiert wird, na komm, du musst mit Einsatz spielen, du musst dein 1 gegen 1 gewinnen und hau drauf, so nach dem Motto, so ein bisschen eher über die Emotionen kommen, sind die Spanier da ein bisschen anders geschult. Und ja, die gehen taktisch aber ganz anders an die Sache ran, die spalten das Spielfeld ganz anders auf. Und plötzlich ja, denkt man sich als Spieler, das macht ja eigentlich total Sinn. Warum spielen die anderen Mannschaften denn alle gar nicht so? Wie, in Anführungsstrichen, wie blöd sind die denn eigentlich? Plötzlich sieht man, was da eigentlich alles möglich ist. Und man muss es eben schaffen, das Ganze umzusetzen. Und ja, wir haben jetzt momentan eben auch die richtigen Spieler dafür, dass wir das Ganze hinbekommen. Und sagen wir mal so, ob er ein ruhiger Typ ist oder nicht, es hängt natürlich auch immer, glaube ich, wie bei jedem Trainer vom Erfolg ab, ne? Also wenn man jetzt irgendwo Spiel für Spiel hintereinander die ganze Zeit verliert, ich glaube, dann wird der Ton bei jedem Trainer ein bisschen rauer. Und ja, wenn es dann auch jetzt so gut läuft wie bei uns, ich glaube, dann ist auch mal das ein oder andere Training ein bisschen lockerer, wobei da auch mal wieder mal ganz gerne davor gewarnt wird, weil das kann auch immer mal ganz gerne nach hinten gehen, ja. Sprich ja jetzt gerade aus Erfahrung, was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir gerade nur Fußball im Training spielen und deswegen wir jetzt beim BRC verloren haben. Also das soll das nicht heißen.
Nee, aber da kommt man natürlich schnell so in die Schule rein, wenn so das Gefühl ist, okay, es läuft gerade, es läuft, und dann genießt man das natürlich auch und macht dann in Anführungsstrichen vielleicht 1-2% dem Trainer weniger, und dann kann es ja schon der ausschlaggebende Grund sein, warum es dann halt dann auch nicht reicht, um in der Bundesliga zu gewinnen, weil du halt immer 100% bieten musst.
Genau, richtig, ja.
Ja, absolut. Inwieweit hat er dich auch als Spieler gefördert? Weil ich finde, du bist auch schon als Abwehrspieler auf jeden Fall gewachsen, finde ich, so in den letzten 1,5, 2 Jahren.
Ja, definitiv. Also gerade was das Abwehrspiel angeht, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man jetzt bei uns das Abwehrspielen, sage ich mal, gelernt hat, in Deutschland ist es halt so, naja, du musst einfach dein 1 gegen 1 gewinnen und musst körperbetont spielen und zeigen, dass du sozusagen der Stärkste da bist in der Abwehr, und das ist Einsatz und Wille. Bei ihm ist es eher so, er zeigt dir einfach ganz anders, wie du dich hinstellen musst, wie du dich positionieren musst. Viel mehr, wie du versuchst, den Gegner die ganze Zeit zu täuschen, wie du ihn versuchst zu verunsichern, wie du auf Ballklau gehst und gar nicht darauf groß irgendwo diese körperliche Komponente mit einzubringen. Das macht man dann automatisch, weil man eben dann irgendwann mit im Spiel drin ist, aber dadurch, sage ich mal, agiert man nicht so richtig kopflos, sondern ja, man steckt so ein bisschen so ein System dahinter, ne? Und was den Angriff angeht, da hat er auf jeden Fall einem auch viel, viel neue Dinge nochmal mit beigebracht. Bei mir ist es halt so, dass das Problem war, dass ich die ganze letzte Saison fast gar nicht ordentlich im Angriff spielen konnte, aufgrund eben meiner Sprunggelenksverletzung, wo ich mir das Sprunggelenk gebrochen habe, wo ich dann im Nachhinein doch ja, extreme Probleme noch mit dem Sprunggelenk habe, weshalb ich dann tatsächlich mich auch nach der letzten Saison nochmal operieren lassen habe, um das eben ja, zu beseitigen.
War mit Sicherheit dann auch keine einfache Saison da für dich. Ich meine, weil natürlich du, wir kennen dich, bist jemand, der da gerne mal auch ne, aus 10 Metern hochsteigt und dir das Ding unter die Latte knallt. Das war mit Sicherheit auch gerade mental mit Sicherheit eine Herausforderung, zumal, ich meine, auch mit Kind, dann musst du dich auch ein bisschen umgewöhnen wahrscheinlich, weil du vielleicht nicht mehr so durchschlafen kannst wie früher. Das war mit Sicherheit nicht ganz so einfach für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar, vorher war ich es immer gewohnt, so eine Art ja, Angriffsspezialist ja sogar so zu sein. Plötzlich hat das dann gewandelt zu einem Abwehrspezialisten, weil ich aber auch selber einfach gemerkt habe, vorne gefühlt konnte man sich ja gar nicht richtig bewegen oder gefühlt konnte ich gar nicht richtig springen, sodass es auch einfach nicht gefühlt dafür gereicht hat momentan im Angriff. Aber ich glaube, jetzt bin ich momentan auf einem ganz guten Weg wieder dahin zurückzufinden. Was die Kinder angeht und den Schlaf angeht, wenn es dann doch aber Spieltag ist, dann hält mir da meine Frau schon ganz gut den Rücken frei, sodass ich da eigentlich eine ruhige Nacht immer vorher habe.
Nein, immerhin. Aber ich meine, es ist, glaube ich, trotzdem schön, wenn, glaube ich, so mit Kindern nochmal mit dabei, vielleicht nochmal so ein bisschen so eine extra Motivation vielleicht. Oder wie ist das als Vater? Wie fühlt sich das an?
Ja, das ganz klar. Man hat ja mal früher so ein bisschen auch so davon geträumt, wenn dann der eigene Sohn oder die eigene Tochter mit dem eigenen Trikot plötzlich auch in der Halle ist, weil man es immer wieder bei anderen Spielern gesehen hat und plötzlich findet man sich selbst darin wieder. Ich glaube, mehr Motivation gibt es da gar nicht.
War dein Elster schon mehrfach mit in der Halle mit dabei oder ist es noch zu jung? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich schicke mein Kind erst aufgrund der Lautstärke erst mit 2, 3 Jahren erst in die Halle.
Ja, bei uns, da war es dann gefühlt schon nach 2 Wochen in der Halle. Deswegen, die sind von Anfang an relativ früh jetzt mit dabei gewesen und ja, da sind wir bis jetzt auch ganz gut mitgefahren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es von Nachteil war.
Wir machen jetzt hier mal eine kleine erste kurze Pause und haben dann mit Sicherheit noch weitere Themen, mit Sicherheit darüber zu sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, jetzt sind wir zurück und haben weiterhin Julius Kühn bei uns zu Gast. Und ich habe mir natürlich noch ein paar weitere Fragen aufgeschrieben. Und Julius, wenn wir schauen, in eurer Mannschaft sind natürlich viele verschiedene Nationen mit dabei. Dann ist Kristupans ja beispielsweise aus dem Baltikum. Gibt es da auch mal so Themenabende, um auch mal die Kultur des anderen kennenzulernen? Weil ich denke, auch gerade mit Ganis Kristupans, das wäre vielleicht auch mal ja was anderes, mal neue Kulturen, neue Sitten, neues Essen kennenzulernen. Habt ihr da irgendwie was, um da mal euch dann so ein, ja, wie soll man es beschreiben, so ein kulturelles Austausch zu betreiben, sage ich es mal?
Ja, es ist schon so, dass man da eigentlich mal ganz gerne Abende zu veranstalten. Sind wir jetzt noch nicht zugekommen, bei uns ist dann meist eher das klassische Kabinenfest, was ja die meisten Handballer alle kennen, was dann ja auch jeder Neuankömmling hier machen muss als Art Einstand. Von dem Einstand am Mannschaftsabend möchte ich jetzt nicht erstmal erzählen, sondern... Besser, dass ich da ganz entspannt einfach von dem Kabinenfest erzähle. Da versuchen dann immer, oder was heißt versucht, da ist dann eigentlich gang und gäbe, dass eben, ja, die Spieler eben so ein bisschen uns ihre Kultur näher bringen. Wenn es dann die Spanier sind, dann ist immer ganz gern gesehen, dass sie da ein paar Tapas mitbringen. Genauso ist es ja bei anderen Nationen, dass immer ganz gerne so Nationalgerichte dann gesehen werden.
Was hat Kristupans mitgebracht? Das würde mich jetzt schon interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
der ist noch nicht dran gewesen. Also, ach so. Da müssen wir uns noch gedulden. Da bin ich auch mal gespannt. Keine Ahnung, was sie da in Lettland essen. Vielleicht bringt er ein ganzes Rindvieh mit oder sonst was. Das würde passen.
Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, wie ist es so in der Kabine, mit den Neuzugängen? Ja, wie beschreibt man, wie das so auch dann untereinander mit euch läuft? Was sind das für Typen? Ich meine, Dennis Kristupans, ist das ein lustiger Kerl oder ist das eher so sehr so ein, ja, ich will nicht sagen grimmiger Kerl, aber irgendwie so eher so ein bisschen so nicht lustig drauf?
Ist ein ganz süßer Kerl, ja, genau. Okay. Naja, also ist halt klar, dass man da denkt, gut, weil er jetzt so martialisch, sag ich mal, aussieht, dass er auch immer schlecht gelaunt ist, aber es ist komplett das Gegenteil. Also super sympathisch, mit allen kann man reden. Bei uns ist meist dann doch immer die Sprache, wenn es dann schnell gehen muss, auf Englisch, weil dann die Sprachbarriere nicht gegeben ist, jetzt mit dem Deutschen, sage ich mal. Aber die Jungs sind alle eifrig dabei, Deutsch zu lernen und die meisten verstehen es sogar auch. Aber haben eine super Stimmung, also echt viele coole Typen, ist halt ne, multikulturell, wie du schon sagtest. Aber das ist überhaupt überhaupt kein Problem für uns, sondern alle verstehen sich super miteinander. Wie ich ja schon sagte, haben schon den einen oder anderen Mannschaftsabend auch hinter uns gebracht. Und ich glaube, am nächsten Tag, wenn wir uns alle wieder gesehen haben, hatten die meisten alle immer ein Lächeln im Gesicht. Deswegen ist da immer bis jetzt gute Stimmung gewesen. Was natürlich aber auch dazu gehört, ist ja, dass wir eben auch in der Liga momentan ganz gut dastehen. Da habe ich auch schon andere Zeiten erlebt, wo es dann eben nicht alles so rosig ist, ne?
Ja, natürlich. Also es hängt ja mit Sicherheit mit dabei. Wenn es sportlich läuft, dann ist natürlich dann auch sowas, dann hat man ein bisschen mehr Spaß, ist man ein bisschen gelöst, ist ja ganz, ganz klar, als wenn man in so einer Misere drinsteckt. Ja. Wenn wir jetzt auch noch auf dich nochmal ein bisschen zu sprechen kommen, du hast ja schon erwähnt, dass du dich jetzt auch im Angriff wieder ein bisschen wohler fühlst mit deinem Körper. Wie würdest du bisher so deinen Saisonverlauf beschreiben? Bist du zufrieden, wie du auch deine Einsatzzeiten bekommst, wie du auch offensiv eingesetzt wirst, oder würdest du dir dann noch ein bisschen mehr wünschen? Weil ich meine, ihr rotiert ja wirklich relativ gut durch, auch für verschiedene Positionen.
Genau, da könnte ich jetzt natürlich auch wieder Klassiker bringen, so die Phrase, ne, zufrieden ist man natürlich nie. Aber in meinem Fall ist es ja wirklich so, dass ich da auf jeden Fall, jeder Spieler würde ganz gerne immer 60 Minuten spielen, dass es nicht geht, ist glaube ich auch klar, weil man nicht jedes Spiel es schafft, also da kenne ich keinen Spieler, jedes Spiel an seine 100%ige Leistungsgrenze eben ranzukommen, hat man halt gute und schlechte Spiele, es ist nun mal so, es ist aber, glaube ich, das Wichtigste, dass man das einfach ja nicht zu der extremen Ausreißern bringt, sondern das auf einem gesunden Niveau hält, dass das eben die Mannschaft dann nicht so extrem belastet, sag ich mal, wenn man mal ein schlechtes Spiel macht. Und deswegen funktioniert es ja eigentlich momentan ganz gut bei uns. Wie du schon sagtest, Parondo ist bei uns eben auch ein Trainer, der sehr, sehr viel durchwechselt. Ich habe gehört, irgendwie, das hat so ein bisschen in den Handballerkreisen rumgesprochen, dass es bei den Spaniern meist immer so ist. Die machen das ganz gerne.
Ja, stimmt so. Wir kennen es ja, glaube ich, bei Barcelona, so nach alle 15 Minuten wird dann erste Reihe raus, zweite Reihe rein. So.
Genau. Da ist manchmal auch so, da kannst du auch 5, 6 Tore geworfen haben, trotzdem einen guten Lauf haben und dann wird aber trotzdem gewechselt, weil eben einfach jeder Spieler da ein vollwertiges Mitglied eben in dem Team ist. Und deswegen, er baut da auf alle und jeder Spieler wird gebraucht und ich glaube, deswegen ist es auch ganz gut, dass man eben so diese Teamchemie eben beibehält und dann nicht eben diese unangenehmen Fragen aufkommen.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Teamchemie klappt und alle glücklich sind, dann ist ja das genau das Richtige, was sein muss. Und es ist ja auch wichtig, dass der Trainer kommuniziert, wie und was und dass die Ideen ja auch klar rüberkommen. Und wenn das so der Fall ist, ist natürlich perfekt für Spieler. Dann gibt es wenig Stunk in der Kabine, sondern da sind dann auch alle möglichst happy mit Spielzeiten und so weiter und so fort. Weil das kann dann gerne auch mal dazu führen, dass er sagt, ach, ich möchte eigentlich gerne mehr spielen, ich fühle mich besser und so weiter. Aber wenn das so alles klar kommuniziert ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Ja gut, das ist ja immer so, ne? Also mehr spielen will man natürlich immer, ne?
Klar, natürlich,
will man immer. Gut, dafür macht man ja auch Mannschaftssport eben und ist jetzt kein Einzelsportler. Ne?
Genau, weil dann würde man ja immer spielen, so wäre es nämlich genau. Ja, aber weswegen ihr dort angesprochen habt in deiner Situation, weil ich meine, es steht eine Heim-EM an. Im Januar kommenden Jahres und da würde mich natürlich interessieren, ich meine, du warst jetzt eine gewisse Zeit weg, auch aufgrund der Verletzung natürlich, inwieweit das ja noch ein Thema ist, wie ist der Austausch mit Alfie Gislason, darfst du was verraten, wie sieht's aus?
Ja, also da ist jetzt nichts irgendwo groß top secret, es ist so klar, dass man da im Austausch steht, zuletzt noch vor einer Woche mit ihm gesprochen, weil wir natürlich auch wissen, dass einfach ein extrem wichtiges Turnier ansteht und hat sich da eben bei mir, bei meinem aktuellen, natürlich auch Gesundheitszustand informiert, wie es aussieht. Und wir Spieler wissen jetzt auch nicht viel Großartiges immer vorher. Wir wissen dann meist mehr als einen Tag bevor dann Einladungen zu einem Lehrgang rausgeschickt werden, bekommen wir Bescheid und deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, aber natürlich klar, ich glaube, Ziel eines jeden deutschen Handballers muss es sein, einfach wenn jetzt nächstes Jahr so ein großes Turnier eben in Deutschland ansteht, eben versuchen da dabei zu sein und deswegen ist es auch ein extrem wichtiges Jahr für den deutschen Handballsport, einfach mit Hinblick auch noch, sogar im Sommer ist ja noch Olympiade, also es ist ja nicht nur die Heim-EM in Deutschland, deswegen, da geht es ja noch viel weiter.
Ja, kribbelt schon, wenn du daran denkst, eventuell vor 50, 55.000 in Düsseldorf im Stadion im Eröffnungsspiel zu stehen?
Ja, also 100%, da müsste ich ja lügen, wenn es jetzt nicht so wäre und mich das überhaupt nicht berühren würde, sondern ich glaube, da würde jeder gerne dabei sein und möchte jeder ein Teil von sein und ich sage mal auch immer, am Ende des Tages ist jeder dafür eben selber verantwortlich. Also wenn man da die ganze Zeit versucht, seine Leistung zu bringen, es auch schafft und eben an dieses Limit zu kommen, ich glaube, dann ergibt sich alles andere von selbst.
Also ich höre so ein bisschen raus, du hast ein gutes Gefühl, dass du es schaffen könntest, richtig?
Ja gut, wenn ich jetzt selber kein gutes Gefühl habe, dass man es schaffen kann, dann glaube ich, wäre ich am falschen Ort. Deswegen, man muss ja schon selber daran glauben, ansonsten macht es ja auch gar keinen Sinn.
Natürlich, ich meine, wenn wir uns natürlich die Nationalmannschaft anschauen, ich meine, doch mit dir als noch einen anderen Spieler, auch noch einen erfahrenen Spieler mit dabei auf der Position, ich glaube, das wird der Mannschaft schon mal ganz gut tun. Toll, ich trotzdem mal gucken, Fabi Wiede verletzt, Paul Drucks verletzt, Andi Wolf ist auch nicht so ganz, ganz sicher, ob er spielen wird, ob er fit sein wird, auch wenn er, glaube ich, nee, er steht in Mannheim, genau, bei den Löwen gerade so ein bisschen, macht sich dort fit. Wie wichtig wäre ein fitter Andi Wolf, um dann auch, ja, Richtung EM-Titel zu schielen?
Also ich glaube, über die Qualitäten von zum Beispiel Andi Wolf müssen wir nicht diskutieren. Das hat er in den letzten Jahren oft genug unter Beweis gestellt. Gerade auch nochmal, finde ich, im letzten Jahr sehr untermauert, beziehungsweise es war ja auch Anfang dieses Jahres, auch nochmal mit dem Champions League Final Four. Ich glaube, das ist unbestritten, dass er einfach einer der besten Torhüter der Welt ist. Und dass man den in der Nationalmannschaft braucht, ist keine Frage. Ich hoffe natürlich für ihn, dass er es körperlich schafft, wobei ich auch weiß, dass das natürlich immer auch leichter gesagt als getan ist. Man weiß natürlich nie, wie sich da sowas über mehrere Wochen, Monate verhält, gerade mit so einem, ich glaube, im Bandscheibenvorfall hat er ja, ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich auch immer so eine gefährliche Sache und im Leben, muss man ja auch ehrlich sagen, gibt es auch noch andere Dinge außer Handball, die noch wichtiger sind oder die auch nach der Karriere kommen. Und deswegen muss man gucken, dass man das auch alles in gesunden Rahmen lässt. Aber klar, wenn da jetzt nächstes Jahr so ein wichtiges Turnier ansteht, ich glaube, da würde man alles dafür tun. Da würde man auch übertrieben gesagt mit einem gebrochenen Bein oder sogar mit einem Bandscheibenvorfall spielen, nur um irgendwie das Ereignis eben mitzunehmen. Ne? Weil das kann ja auch keiner mehr nehmen dann.
Ja, das ist es nämlich. Ich meine, ich erinnere mich gerne immer an die Heim-WM zurück 2007. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war damals eine unglaubliche Euphorie, wo dann Weltmeister geworden ist. Ich glaube, das war wirklich so ein Handballgefühl, glaube ich, das war schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich auf jeden Fall, ja.
Ja, 100% auf jeden Fall, klar. Sind wir alle mit aufgewachsen, ne?
Ja, ich glaube schon, ja. Also die aktuelle Generation Handballer, glaube ich, die haben alle das, glaube ich, damals mitgeschaut und mitgefiebert, genau. live vorm Fernseher, weil es einfach wirklich toll gewesen ist. Natürlich auch mit Motivation, ne? Weil ich meine, so einen Heimtitel zu holen, ist auch schön.
Ja, da gibt's Schlimmeres, glaube ich. Ne?
Ja, mit Sicherheit. Und dann noch Olympia, das ist ja auch noch so ein Thema. Also ich meine, klar, die Saison ist lang natürlich, das darf man nicht vergessen, aber ist das auch schon so ein Thema, was bei dem Hinterkopf ist, Olympia zu spielen, vielleicht eine Medaille zu holen, und da ist das für dich noch weit weg, sage ich mal.
Ja, gut, klar, natürlich ist das weit weg. Da könnte ich jetzt auch wieder diese typischen Sachen erzählen. Naja, gut, es ist noch nicht mal eine Quali dafür gespielt oder sonst irgendwas. Wir sind noch nicht mal bei Olympischen Spielen. Aber wenn wir einfach mal darüber erzählen, also ich meine, ich hatte das Glück, dass ich schon zweimal eben dabei sein konnte bei Olympischen Spielen. Und für mich ist das immer früher das größte Ereignis gewesen, was man erreichen kann, dass man einmal die Olympischen Spiele mitmacht. Und wenn man einfach mal dabei gewesen ist, weiß, was da abgeht. Das ist halt einfach wirklich das Größte für einen jeden Sportler, meiner Meinung nach. Und wenn man da nicht versucht, das immer wieder mitzuerleben, dann ist man eben auch an der falschen Adresse. Und deswegen, klar, Olympischen Spiele sind für mich nochmal ein Turnier, was über allem anderen steht. Und dann ist, glaube ich, Paris ja auch nicht so ein unattraktiver Ort.
Nee, und allzu weit weg von Deutschland ist es ja auch nicht. Also da kann auch gerne mal Familie vorbeikommen, das ist ja dann nicht ganz so weit weg. Ja.
Genau, richtig, ja.
Ja, definitiv. Dann würde ich jetzt nochmal eine kurze Pause machen und gleich nochmal zurückkommen, wir ein bisschen über eins und zwei generellere Handballthemen sprechen und ein bisschen noch über Liga sprechen, weil ich denke, bei der spannenden Liga müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen draufschauen. Bin ich mal gespannt auf deine Gedanken, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, jetzt sind wir zurück und wir haben weiterhin Julius Kühn bei uns zu Gast und wollen uns jetzt vielleicht mit ein und dann ein bisschen übergreifend Handballthema beschäftigen. Julius, wenn wir uns den Handball anschauen aktuell, wir sehen eine Tendenz hin zu immer schnellerem Handball. Ich meine, wir haben die neue schnelle Mitte, die ja auch etabliert worden ist. Ist dir das manchmal ein bisschen zu schnell im Sport oder findest du das genau richtig, weil du damit auch viele tolle Aktionen bekommst, viel mehr Torwürfe? Wie ist so dein Gefühl bei dieser Entwicklung?
Ich glaube, es ist eine sehr positive Entwicklung. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Wenn ich es einfach mal so sehe, Ja, für uns Spieler, da würde ich jetzt gar nicht dran denken, ob es jetzt für uns Spieler positiv oder negativ ist, aber ich glaube einfach generell für das Produkt Handball, wenn man es als Zuschauer sieht, das macht das Ganze einfach viel attraktiver, wenn man sieht, wie schnell das ist, wenn man mal hört, wenn Leute zum allerersten Mal auch mal live in der Halle dabei sind, wie die eben immer fasziniert davon sind und das nicht fassen können, wie schnell das Ganze eben hin und her geht über so eine schnelle Mitte, ne? Dann ist es meistens mal so, hört man diesen Klassiker, naja gut, auf der einen Seite fällt das Tor und ich bekomme gar nicht mehr mit, dass schon auf der Gegenseite schon wieder das nächste Tor gefallen ist. Deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut und eine sehr wichtige Komponente eben für unseren Sport, weil natürlich auch ja, der generelle Sport weltweit sich ja auch einfach modernisiert, viel mehr entwickelt, alles viel schneller wird und gerade auch beim Handball alles sehr viel athletischer wird, wodurch das Ganze eben auch überhaupt erst möglich ist.
Ja, definitiv. Also ohne Athletik wäre es nicht möglich. Und ich meine, man sieht es ja wirklich, wie schnell das sind. Und was ich bei euch auch so interessant finde, dass ihr auch da wirklich auch sehr unterschiedliche auch Körpergrößen hier haben, was wir auch ein bisschen mehr sehen, ne? Mit dem Luke Stiles, mit dem Danny Bayens, mit dem Balenciaga auch bei euch, dass man da auch jetzt kleinere Leute in Anführungsstrichen sieht, in einem sonst eigentlich großen Handballsport.
Ja, ist auch richtig. Wobei ich auch sagen muss, die Leute, die gab es früher auch schon. Ja. Die wurden früher tatsächlich immer so ein bisschen belächelt. Ich glaube, da muss man einfach nur mal dran denken. Zum Beispiel Lou Mefranjes bei
Facebook. Ich wollte es gerade sagen, ja.
Und heutzutage ist jetzt plötzlich völlig normal. Oder das sind die tonangebenden Spieler. Ne? Und man sieht, was alles möglich ist. Da sehe ich aber auch den Handball immer so ein bisschen verrückt an. Bei uns, da gibt es ja wirklich jede Art von Spieler, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, jetzt übertrieben gesagt. Jeder kann da irgendwo ja, Leistung bringen. Wenn ich jetzt in andere Sportarten gehen würde und ja, jetzt da diese Fülle an Spielern eben hinstellen müsste, ich weiß jetzt nicht, ob beim American Football man klein und schmächtig so viele Chancen hätte.
Ja, wird wahrscheinlich schwierig, auch wenn natürlich American Football prinzipiell schon auch viele Menschen natürlich spielen kann, also das ist auch schon natürlich so, aber das wäre natürlich schon eine Frage, ob der auch dahin passen würde, das ist schon klar, also da muss man auch schon eine gewisse Größe mitbringen.
Machen wir es so, beim Handball gibt es ja auch einige Spieler, die jetzt, will ich mal behaupten, nicht ganz so athletisch sind. Ja,
ja also, das stimmt,
darauf relativ, können wir uns auf jeden Fall einigen. Die mit relativ wenig Aufwand sehr viel Ertrag schon, erwirtschaften konnten sozusagen. Wenn ich das jetzt mal irgendwo in so eine Sportart wie jetzt zum Beispiel als Beispiel gerade American Football nehmen würde, wenn man da glaube ich jetzt nicht jeden Tag ja, hundertprozentig an sich arbeitet oder das Krafttraining absolviert, ich glaube, dann hätte man da eben wenig Chancen, sagen wir es so.
Ja, so würde ich da auf jeden Fall zustimmen, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wobei ich auch sagen muss, dass auch viele Handball auch Football spielen teilweise, das ist schon sehr interessant, also ich kenne einige Footballer, die auch Handball dann in der ja, footballfreien Zeit spielen, weil das ist natürlich dann im Winter, kannst dann Handball spielen, im Sommer spielst du Football, also das ist auch natürlich auch eine Option für einige Sportler auf jeden Fall, jetzt gerade nicht auf dem höchsten Niveau vor allen Dingen.
Ja, auch keine schlechte Kombi.
Ja, genau, definitiv nicht. Wenn wir aber natürlich trotzdem nochmal auf den Sport an sich zu sprechen bekommen, wir haben jetzt auch in diesem Jahr zum allerersten Mal einen Videobeweis mit dabei. Inwieweit findest du so diese Technisierung des Sports mit so einem Videobeweis beispielsweise auch fairer machen soll, gut und wichtig? Und wie ist bisher so dein Eindruck vom Videobeweis?
Ich finde es eigentlich gut, weil ich sagen muss, dann kommen wir auch gerade beim Handball, sage ich mal, so ein bisschen eben davon weg, dass man eben so diesen Titel bekommt als Art Amateursportart, sondern das macht das Ganze irgendwie ein bisschen hochwertiger, ein bisschen professioneller, aber auch generell der Videobeweis an sich eben für Spielgeschehen ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil man da eben mit dieses ganze ja, Schauspielern vorbeugen kann oder eben auch wenn es dann wirklich mal was Extremes ist, dass man sich das Ganze eben nochmal genauer angucken kann, weil man meist ja die Situation oder Aktion in dem ersten Geschehen auch anders wahrnimmt, wie als wenn man es dann wirklich noch 2, 3, 4 Mal sieht. Aber ich verstehe auch, dass immer wieder auch klar mit dem Videobeweis so Kontroversen einhergehen. Ich glaube, da muss man nur mal rüberschauen zur Fußball-Bundesliga. Da wird dann eben ja, jedes Wochenende im Doppelpass wieder darüber berichtet, was denn trotzdem der Keller in Köln wieder alles falsch gemacht hat. Deswegen die Diskussion werden ja auch nie aufhören, auch wenn man jetzt plötzlich ein Videobeweis dabei hat. Ne?
Nee, definitiv nicht. Aber ich finde es zumindest gut, dass die Spieler das selbst halt gucken können, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Inwieweit würdest du aber vielleicht trotzdem so eine Trainer-Challenge wünschen, dass du halt bei gewissen Situationen als Trainer sagen kannst, okay, ich habe einmal in der Halbzeit die Möglichkeit, mir eine Szene anzuschauen. Natürlich, klar, muss man schauen, wie das irgendwie geht, weil natürlich wenn es schnell halt hin und her geht, dann kann es natürlich halt schnell mal passieren, dass da irgendwie auch die Situation abgepfiffen wird mittendrin, wenn er die Flagge schmeißt, dass das als taktisches Mittel genutzt werden kann. Aber wie wäre das trotzdem die Idee zu sagen, hey, Schiedstrainer hat mal die Möglichkeit, auch dann euch was anzuschauen.
Ja, finde ich auch gut, muss ich auch sagen. Zumal wir auch noch gerade eben drüber gesprochen, jetzt kommt man auch wieder natürlich rüber, American Football, NFL, da ist ja auch so, da haben ja auch die Trainer zum Beispiel die Möglichkeit, nochmal was überprüfen zu lassen, weil, naja gut, wenn es eben Spiele sind, ne, wirklich die meist dann durch, immer wieder durch Kleinigkeiten entschieden werden oder in den letzten Minuten mit ein, zwei Toren entschieden werden, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da gewisse Dinge nochmal überprüfen lässt, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass man damit irgendwo immer wieder ein Spielfluss geschehen im stört und dass es auch nervig sein kann. Ja, wie man es sich dreht, es gibt immer irgendwo Pro und Contra halt, ne? Also, aber ich mit meiner Meinung wäre eigentlich dafür.
Ja, also ich bin auch prinzipiell ein Fan davon. Ich finde so auch diese Variante im Hockey eigentlich ganz cool, dass du so lange deine Challenge nutzen kannst, bis du falsch liegst. Und da hast du halt Pech gehabt, damit kann man ja auch Spieler so ein bisschen erziehen. Also man eigentlich ganz gut, und dass du dann auch wirklich diese Kommunikation dann siehst zwischen dem Schiedsrichter auf dem Feld und demjenigen, der sich das anschaut. Also von daher mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird. Lass uns mal, wenn wir generell aufs Regelwerk schauen, gibt es da eine Regel, wo du sagst, boah, ey, die muss so dringend geändert werden? Bitte tut das, liebe EAF, oder sagst du, die Regeln sind so toll, alles super?
Boah, jetzt fragst du mich was. Also das Regelwerk habe ich jetzt nicht neben mir liegen. Aber,
schade eigentlich.
ich finde es immer so ein bisschen... Na gut,
also ich
weiß nicht, ob ich mir jetzt unnötig was aus den Fingern sauge mit diesen 6 Pässen beim Passiv, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich was dazu hinzufügen könnte, ich glaube, was gar nicht so schlecht vielleicht wäre, wobei, ja, ich weiß auch wieder nicht, habe ich immer früher gesagt, wäre vielleicht so eine Shot Clock halt, ne, wie es in der NBA ist.
Habe ich auch immer gedacht, ja.
Ja, wobei, weiß ich jetzt auch nicht genau, ob es denn auch wieder so cool wäre, weil der dann doch irgendwo im Handball es doch etwas schwieriger wäre, verglichen jetzt mit dem Basketball, wenn dann in den letzten Sekunden die führende Mannschaft den Ball hat und das Spiel eigentlich auslaufen könnte. Ich weiß nicht, wie das da mit den Fouls dann aussehen würde, weil beim Basketball, da muss man sich ja nur berühren, dann wird es einen Freiwurf geben. Beim Handball weiß ich nicht, ob es dann da Sodom und Gomorra geben würde.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich hatte mich immer gefragt, okay, auf welche Zeit willst du das eigentlich setzen, habe ich mich immer gefragt. Also wie lange willst du einen Angriff laufen lassen? Weil 24 Sekunden ist definitiv zu kurz, das geht einfach nicht. Oh. Und da habe ich mir gefragt, okay, was machst du? Machst du 40 Sekunden, machst du 50 Sekunden? Keine Ahnung. Das wäre immer so eine Frage, mit der ich mich immer so beschäftigt habe, weil auch bei mir so das Thema war. Ja.
Das auch recht, stimmt auch wieder. Aber ich finde so ein bisschen, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn eben passives Spiel angezeigt wird, dann ist ja meist auch immer das subjektive Empfinden vom Schiedsrichter, ob es jetzt irgendwie beim letzten Pass dann doch nochmal ein Foul im Wurf ist oder meist wird ja einfach gar nichts gepfiffen, egal was dabei passiert. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil dasselbe Vergehen würde 5 oder 6 Pässe vorher 100%ig einen Freiwurf geben oder vielleicht sogar auch noch eine Zeitstrafe mit sich ziehen, was dann irgendwo beim letzten Pass plötzlich nichts mehr ist, weil ja abgeschlossen werden muss. Das ist manchmal etwas skurril.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also es ist, wie gesagt, es ist manchmal wirklich so. Ich meine, ich habe ja auch selbst einen Schiedsrichterschein und ich finde es auch manchmal selbst schwierig, das ist wirklich so einfach so eine Gefühlssache, das zu entscheiden, so ein bisschen. Aber ja, es ist natürlich klar, also im Handball haben sowieso die Schiedsrichter sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen, was natürlich es nicht einfacher macht, weil natürlich auch dann der Fehlerpool, sage ich mal, so ein bisschen höher wird, weil dann fehlerfrei zu pfeifen und alles richtig zu sehen, gerade wenn du noch in unteren Ligen vielleicht auch alleine pfeifst, ist einfach enorm schwierig, das ist fast nicht zu machen. Deswegen, ja, aber auch da ist dann die Frage, wie du es umsetzt halt, ne? Also musst du auch dann irgendwie dann die Gedanken machen, in den kleinen Hallen das umzusetzen.
Und das geht ja auch gar nicht. Also am Ende sind wir auch alles nur Menschen und da ist ja auch normal, dass auch Fehlentscheidungen einfach dazugehören. Klar, wenn ein Schiedsrichter jetzt eine grobe Fehlentscheidung am Ende irgendwo trifft, dann dann hat es meist irgendwo noch größere Auswirkungen, als wie wenn es irgendwo ein einzelner Spieler macht. Aber es ist einfach nur mal so und es gehört ja dazu.
Ja, definitiv, definitiv. Dann lass uns vielleicht noch ein bisschen den Blick auf die Liga werfen, die, wie ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, so spannend vielleicht ist wie selten. Also wir hatten ja letztes Jahr schon einen ultra spannenden Meisterschaftskampf, wie ich fand. Aber in diesem Jahr gefühlt ist es nochmal irgendwie ausgeglichener. Also da kann ja wirklich jeden schlagen. Ne? Wir sehen es mit Wetzlar, die gegen Kiel gewinnen, den BHC mit euch. Also das ist ja wirklich wild, sag ich jetzt mal in diesem Jahr.
Ja, ja, ja. Ja, sehr verrückt einfach momentan. Also, wenn ich so betiteln würde, ist so ein bisschen wild durchgewürfelt, einfach wenn man auf die Tabelle guckt. Weil ich glaube, da gibt es niemanden, der die Tabelle genauso gesetzt hätte nach, ich glaube, jetzt 8 Spieltage an, warum, ne?
Ja, acht müssen es jetzt. Also nicht alle haben acht, aber ungefähr acht sind
Ja,
da.
ungefähr, genau. Also, ich glaube, da gibt es niemanden, der das jetzt so getippt hätte, wie es aktuell steht. Deswegen, ja, ist es ein bisschen verrückt natürlich, was da momentan ja, abgeht.
Was sind so für dich Überraschungsmannschaften, außer jetzt mal euch abgesehen?
Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Da haben die meisten Leute ja jetzt abgesehen von uns auch auf jeden Fall Eisenach mit dem Kopf. Was klar einerseits schon Überraschung ist, andererseits wissen wir alle oder ist in Handballkreisen eigentlich so ein bisschen bekannt, dass es in Eisenach ungemein eklig ist, einfach zu spielen. Ich habe damals schon in der zweiten Liga mal dort gespielt. Ist schon, ja, ist jetzt schon 12, 13 Jahre her, aber hat schon immer wieder diesen Ruf, dass es einfach ja, sehr, sehr unangenehm dort ist und genau das untermauern sie momentan auch.
Und vor allem auch gerade diese 3-2-1-Deckung, die es halt so unangenehm zu spielen macht. Und da hat ja auch noch so wirklich keiner wirklich eine dauerhafte Lösung gefunden, um diese Abwehr wirklich konstant zu knacken eigentlich, ja.
Genau, das ist richtig, das ist richtig.
Ah, definitiv. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen vorausschauen, wir spulen jetzt mal Ende Mai 2024. Wann ist Julius Kühn zufrieden, wie die Saison gelaufen ist?
Uff. Boah, da fragst du mich was.
Ja.
Das ist eine gute Frage. Also ich hätte natürlich klar, jetzt in der aktuellen Situation ist es so, dass man natürlich versucht, möglichst lange eben da eben die Position zu behalten und weit oben mitzubleiben. Ich hätte aber gesagt, zufrieden könnte man sein, hättest du mich jetzt vor der Saison gefragt, dass ich sage, wenn wir uns für die internationalen Plätze qualifizieren und eben im Pokal es schaffen, beim Final Four mal wieder mit dabei zu sein. Dann könnte ich sagen, dass man
Auch schon
das
eine Weile her.
schon, ja genau, das letzte Mal war jetzt ja bei diesem Corona-Final Four noch in Hamburg. Das ist, glaube ich, vor 2 Jahren war
Stimmt,
das.
genau.
Deswegen, ja, wäre es schon mal wieder cool, Final Four zu spielen, auf jeden Fall. Weil man ja auch weiß, beim Final Four, da ist immer alles möglich. Ist ja auch immer wieder ein verrücktes Turnier. Da gibt es ja irgendwie gefühlt nie einen Favoriten. Oder wenn man einen Favoriten ausmacht, der gewinnt irgendwie meistens nie. Und ja, internationale Plätze wäre, glaube ich, ein Erfolg für uns als Verein.
Ja, das Gute für alle Teams ist, Lemgo ist schon früh ausgeschieden, also die können sich nicht mal als
Ja, ist richtig,
Favoritenschreck
genau. Das ist für uns schon mal ganz gut.
entpuppen. Ja. Wenn wir jetzt mal auch auf dich schauen, deinen Vertrag, wenn ich das richtig mit, läuft ja im nächsten Jahr aus. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Bis wann willst du noch spielen? Willst du in Melsungen bleiben? Was sind so deine Zukunftsplanungen?
Ja klar, da befinden wir uns natürlich jetzt gerade auch noch in der heißen Phase. Also es ist ja meistens mal so, dass da im Oktober, November die Gespräche immer laufen und auf jeden Fall will ich noch Handball weiterspielen. Also ich bin jetzt 30 Jahre, aber fühle mich ja auf jeden Fall fit und weiß, dass ich noch einiges im Tank habe und gerade auch jetzt mit dem letzten Jahr durch meine Verletzung dann auch auf jeden Fall 2019, wo ich noch einen Kreuzbandriss habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mir da so 1, 2 Jahre irgendwie noch fehlen, die ich auf jeden Fall noch draufpacken möchte. Und bin auf gar keinen Fall jetzt irgendwie satt und denke, naja gut, okay, jetzt so langsam geht es dem Ende hingegen, sondern habe auf jeden Fall voll noch Bock, irgendwo was ja, zu erreichen, sage ich mal. Und wie das dann weitergeht, das werden wir dann sehen. Was ich sagen kann, auf jeden Fall, klar, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in Kassel und was man ja auch sagen muss, jetzt gerade, wo der sportliche Erfolg auch noch mit eben ja, vorhanden ist, das macht die Sache dann natürlich auch noch umso leichter für einen selbst.
Klar. Hatte dich jemals das Thema irgendwie mal ins Ausland zu gehen gereizt oder hast du in der Bundesliga, ist einmal beste Liga der Welt, möchte nirgends anders hingehen?
Nee, gereizt auf jeden Fall, definitiv. Das habe ich auch immer für mich selbst gedacht. Trotzdem muss ich aber auch sagen, es ist meist leichter gesagt als getan, einfach ins Ausland zu gehen.
Klar.
Weil gerade für uns, ja, deutsche Spieler ist es ja irgendwie jetzt nicht so typisch. Ich kenne jetzt nicht so viele ja, deutsche Handballspieler im Ausland. Gibt es, glaube ich, relativ wenig nur. Aber natürlich, das hat irgendwie immer nochmal eine andere Strahlkraft, wenn man ins Ausland geht. Das habe ich ja selber immer wieder mitbekommen, zum Beispiel auch, wo Gänzer mal nach Paris gegangen ist. Das wirkt nochmal ganz anders, aber ich muss auch sagen, dass wir, glaube ich, hier in Deutschland schon ja, sehr, sehr gut aufgestellt sind mit der Bundesliga und das einfach nur mal auch ja, die stärkste Liga weltweit ist und das eben, wo alle hinwollen. Und deswegen wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt unbedingt darauf drängen sollte, ins Ausland zu gehen. Aber klar, es gibt auf jeden Fall auch international einige sehr interessante Vereine, wo man hingehen könnte.
Aber das ist noch kein Angebot vorliegen von irgendjemandem.
Nein, nein, nein.
Aber ich glaube, es ist trotzdem, dass der andere Bundesliga ist wahrscheinlich trotzdem genaues Auge drauf hält, wie du dich entscheiden wirst wahrscheinlich.
Ja, klar, also ne, ist natürlich immer interessant, wenn irgendwo Verträge auslaufen von Spielern, dass da immer irgendwo irgendwelche Optionen gibt, aber ja, wie ich schon sagte, man wird sehen, was dann passiert. Dass ich jetzt hier nicht sagen kann, wo ich nächstes Jahr spiele, ich glaube, das ist ja auch klar.
Und jetzt mal ganz weit nach vorne geschaut, 2027 bei der Heim-WM, spielt Julius Kühn dann noch mit da in der Nationalmannschaft oder ist es dann schon vorbei mit der Karriere?
Ja, also wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich natürlich ja. Okay. Es ist aber auch so, dass ja nicht einfach nur es mit dem Willen gereicht, mit dem Willen getan ist, sondern man muss ja eben auch die Leistung dafür bringen. Und ja, wie es in 3 Jahren aussieht, das weiß keiner. Oder ob man bis dahin, ich hoffe es natürlich nicht, man dreimal auf Holz klopfen, ob man nochmal Verletzungen sich irgendwo eingetudelt hat. Aber wenn es mit der Leistung reicht, wenn die Qualität nach wie vor da ist, auf jeden Fall. Also für mich ist es immer eine Ehre gewesen, da Nationalmannschaft zu spielen. Und ja, ich glaube, man muss nur in andere Länder gucken, wie da Leute noch mit weit über 35 Jahren und schon 15 oder 10 Jahre lang mit der Belastung Champions League, Liga-Alltag, Pokal und trotzdem es sich nicht nehmen lassen, jedes Mal zur Nationalmannschaft zu fahren. Also ich glaube, ich würde auch dafür auf jeden Fall bleiben.
Ja, ich denke, muss sofort an Juan Caneas in dem Zusammenhang, der sich noch aufopfert.
Ja. Spezialist dafür auf jeden Fall, ja.
Ja, definitiv. Ja, Julius, dann wünschen wir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Verein für deinen weiteren Weg. Vielleicht, hoffentlich reicht es ja für die Heim-EM. Die nächsten Länderspiele stehen ja bald an. Dann müsstest du ja wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen wahrscheinlich auch die Info bekommen, dass du dabei bist, oder nicht?
Genau, das die Info, die kommt jetzt, glaube ich, in einer guten Woche, bisschen weniger als eine Woche.
Dann drücken wir mal die Daumen, das ist reich, was mit Sicherheit. Wenn man dabei sein will, glaube ich, muss man auch bei diesem letzten Lehrgang auf jeden Fall dabei sein, weil ich glaube, danach wird nicht mehr groß rumgewechselt, es sei natürlich Verletzungen, wo wir natürlich hoffen, dass keine weitere dazukommt, dass sich noch weitere Leute verletzen und dann, ja, ganz viel Erfolg euch, dir, als junger Vater natürlich auch viel Schlaf und dann, hoffen wir, dass es dann für dich dann positiv weitergeht in diesem Saison und natürlich auch in der restlichen Karriere.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und wenn ihr noch nicht genug, ja, genau. Und wenn ihr noch nicht genug von Anruf habt, dürft ihr natürlich gerne unserem Podcast folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Spotify, iTunes dürft ihr auch uns gerne Rezensionen da lassen bei 5 Sterne natürlich oder aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Dürfen Sie auf Social Media folgen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anruf findet ihr uns dort jeweils und auch uns auch gerne Vorschläge schicken, welchen Spieler, welche Spielerin wieder mal demnächst einladen sollen. Und deswegen, ja, gibt es uns dann spätestens nächste Woche wieder hier zu einer regulären Ausgabe und vielleicht noch dem einen oder anderen Special, aber das werdet ihr dann hier erfahren bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.